Also was ich wichtig finde im Zusammenhang mit der WM oder mit den sportlichen Großereignissen, die jetzt in Brasilien stattfinden, 2014 die WM, 2016 die Olympiade in Rio, ist einfach zu berücksichtigen, dass es dabei eigentlich nur willkommene Anlässe sind, um eine neoliberale Stadtpolitik durchzuziehen, die auch sonst gemacht werden würde. Also das heißt, diese sportlichen Großereignisse dienen als Argument, um eine Stadtpolitik voranzutreiben, die immer mehr diejenigen an den Rand drängt, die eben bestimmte Ressourcen nicht haben und diejenigen, die sich vor allem durch Geld bestimmte Dinge leisten können, ja, bevorteilt. Also das heißt, Partizipation, die Möglichkeit, irgendwie die Stadt mitzugestalten und den Raum für sich zu nutzen, wird immer mehr verringert. Da ist die WM natürlich ein super Anlass, weil man lauter Vorgaben von der FIFA erfüllen muss und irgendwie die Stadt umstrukturieren kann mit Argumenten von öffentlicher Sicherheit. Und das ist, finde ich, wichtig, dass man das berücksichtigt, dass eben die WM nicht der alleinige Grund dafür ist, dass eine bestimmte Stadtpolitik gemacht wird, sondern dass die auch sonst gemacht würde und dass die nicht nur in Brasilien gemacht wird vor allem.
Ja, wir hatten bei RDL ja schon davon berichtet letztes Jahr, dass Leute zwangsumgesiedelt werden, zu Tausenden. Das ist ja eine krasse Menschenrechtsverletzung. Wieso geht das einfach so durch?
Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die rechtliche Lage ganz oft ungeklärt ist. Also Favela ist ja auch so ein Begriff, der im hiesigen Kontext ganz oft so ein Bild hervorruft von Wellblechhütten auf Lehmboden und Leuten, die barfuß da wohnen oder so. Und so ist es ja auch nicht. Also man muss ja auch schon berücksichtigen, dass Favelas inzwischen teilweise ganz normale Wohnviertel sind, ne? Also die haben fließend Wasser, die haben Strom, die haben Kanalisationen und viele gehen da geregelten, oft zwar schlecht bezahlten, aber gehen da geregelten Arbeit nach. Und wenn man Mittelklasse nach Einkommen bestimmen würde, könnte man sagen, dass viele Leute in der Mittelklasse in der Favela leben. So, also das heißt, diese Definition von Favela oder das Bild, was einem dazu im Kopf kommt, das ist auch nicht unbedingt mehr so zutreffend oder so aktuell, ne? Und trotzdem ist es aber so, dass die Leute, die da wohnen und die da ihre Häuser gebaut haben und ihr ganzes soziales Umfeld, ihre soziale Infrastruktur aufgebaut haben, oft keine rechtlichen Besitztitel haben. Das heißt, die wohnen da zwar und sind da geduldet, weil die sich irgendwann mal irgendjemand da quasi illegal in Anführungsstrichen angesiedelt hat auf irgendeinem Terrain, wo halt nichts war, wo halt nichts gebaut wurde, wo auch sonst keine Benutzung stattfand. Und die Leute wurden halt nicht damals irgendwie umgesiedelt oder weggeschickt, sondern geduldet. Die haben aber trotzdem keine rechtlichen Besitztitel. Das heißt, rein rechtlich gesehen, können die gar nichts machen, weil die Stadtverwaltung letztlich Recht hat sozusagen. Also die können einfach sagen, naja, also wir haben euch jetzt geduldet, aber jetzt brauchen wir das Land leider selber und es tut uns auch leid, aber jetzt müsst ihr leider gehen. So. Und das kann man nicht anfechten. Und es gibt aber auch den anderen Fall, dass die Leute teilweise schon Besitztitel haben und trotzdem verdrängt werden. Aber ich glaube, dass es das halt begünstigt auf jeden Fall, dass die Leute massenweise umgesiedelt werden, weil sie eben sich gar nicht wirklich wehren können dagegen rechtlich. Rechtlich nicht und zum Teil auch, weil eine systematische Nichtinformierungspolitik betrieben wird, ne, oder Desinformation. Das heißt, die erfahren gar nicht rechtzeitig davon, um sich organisiert irgendwie zur Wehr zu setzen. Also wenn die entweder individuell benachrichtigt werden, sodass sie nicht gegenseitig sich irgendwie unterstützen können, um sich zu wehren, oder gar nicht benachrichtigt werden und erst einen Tag vorher erfahren, dass sie am nächsten Tag bitte ihr Haus verlassen müssen, dann ist ja gar keine Zeit da, um organisiert Widerstand zu leisten, ne? Und Einzelne können gegen die massive Gewalt, die da auch ausgeht, dann ja nichts ausrichten. Wenn dann irgendwie Polizei kommt und räumt, beziehungsweise einfach Baumaschinen angefahren kommen, da kannst du ja als Einzelner nichts machen.
Das, was als kommerzielle und Massenmedium dort vorherrscht, das informiert ja, so wie ich das wahrgenommen habe, nur darüber, dass die WM einen Haufen Kohle ins Land bringt, mal so salopp gesagt, aber nicht über diese Kollateralschäden in Anführungsstrichen. Stimmt das?
Also würde ich auch so sehen, dass im Großen und Ganzen eigentlich eher immer darüber berichtet wird, wie der Stadionbau vorangeht, wie viel Geld da reinfließt. Aber sozusagen diejenigen, die davon benachteiligt sind, haben eigentlich keinen großen Raum in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ich meine, das ist ja jetzt nicht die erste WM. In den Dimensionen gab es ja schon vorher. Barcelona hat, glaube ich, erst im letzten Jahr seine Schulden abbezahlt, habe ich mal gehört. Und die WM war vor 20 Jahren. Sowas in der Art wird auch für Rio prognostiziert und für andere brasilianische Städte, weil da ja ein Haufen öffentliche Gelder reingebuttert werden in Prestige-Projekte.
Naja, es ist ein altbekanntes Phänomen, ne? Beziehungsweise ganz deutlich hat man es gesehen, und das ist nämlich noch nicht so lange her, 2010 in Südafrika. Also da stehen jetzt irre teure Stadien, die gebaut wurden in Vierteln, wo sowieso auch keiner sich für Fußball interessiert. Also das war jetzt sehr spannend auf der Tagung, die wir hatten. Da war eine Frau da, die sich da sehr gut auskannte mit den südafrikanischen Verhältnissen, und die hat erzählt, ein Stadion wurde gebaut in einem weißen Viertel, wo Fußball eigentlich kein Sport ist, der die Leute interessiert. Also wo man sagen könnte, na gut, das Stadion kann danach von dem Stadtteil ansässigen Verein genutzt werden oder irgendwie sowas, weil es den da gar nicht gibt. Die interessieren sich dafür Rugby. Das wurde da nur hingebaut. Da gibt es auch so eine witzige Anekdote zu, weil Sepp Blatter angeblich diese tolle Vision hatte, wie dieses Stadion in dem Viertel auf einem Foto aussieht, weil das nämlich so ein bisschen höher gelegen ist und dann im Hintergrund sieht man so die Stadt und das einfach so als Image sozusagen, als Postkarten-Image ein super Bild abgibt. So, ne? Ob die Anekdote stimmt, weiß man nicht, kann man sich aber fast vorstellen. Da ist es einfach so, dass dieses Stadion jetzt leer steht und dass die Leute, die nämlich eigentlich sich für Fußball interessieren, was traditionell in Südafrika tatsächlich die schwarze Bevölkerung ist, in dieses Viertel noch nicht mal hinkommen. Also die sind weit davon entfernt, irgendwie in die Nähe dieses Stadions zu kommen. Und das muss jetzt eher in Stand gehalten werden, aber wird nicht genutzt. Also es sind so Phänomene, die wiederholen sich und offensichtlich wird daraus aber nicht gelernt oder werden keine Schlüsse draus gezogen. Und in Brasilien ist es zum Beispiel so, dass auch in Regionen Stadien gebaut werden, wo klar ist, da gibt es gar nicht die Masse an Fans oder an Fußballereignissen, die so ein riesiges Stadion irgendwie rechtfertigen. Oder in der Region fragt man sich dann ja, was passiert danach damit? Also es ist die Befürchtung, dass diese Stadien dann leer stehen und einen Haufen Instandhaltungskosten verursachen, die ist, glaube ich, berechtigt, beziehungsweise ja, wird wahrscheinlich so eintreten auch, ne?
Das sind diese weißen Elefanten, ne?
Ja, also da, und daran sieht man eben ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Da verdienen ja auch Leute dran an diesen Stadionbauten. Und es ist ganz offensichtlich, dass damit auch ein Image kreiert werden soll und dass es wenig tatsächlich darum geht, was damit eigentlich dann angeblicher bezweckt wird, nämlich ein tolles Sportereignis, was die Leute vereint und irgendwie dem Land Wohlstand bringt oder so, ne?
Und Wohlstand bringt es wahrscheinlich dann nur den Sponsoren. McDonald's, Coca-Cola, glaube ich, sind die üblichen, ja, Verdächtigen. Und die kleinen ambulanten Verkäufer dürfen ihre Waren auf der Straße dann auch nicht verkaufen, so wie das 2010 auch war.
Ja, genau. Also zum Beispiel Acarajé ist ja so die Köstlichkeit oder Spezialität aus Bahia. Und da gibt es ganz viele Frauen, die das auf der Straße verkaufen, so als Straßenhändlerinnen halt, ne? So hausgemacht quasi. Und das soll jetzt halt auch irgendwie verboten werden. Oder ich glaube sogar, dass McDonald's Acarajé machen will oder so. Also das sind so kleine Krabbentörtchen, ne? Also das sind so Sachen, da werden halt auch teilweise einfach kulturell wichtige Dinge einfach verbannt. Zumindest aus den Bereichen, die FIFA für sich beansprucht, ne? Also diese Bannmeilen oder Fanmeilen.
Beziehungsweise könnte man da schon von Kulturkannibalismus sprechen, wenn McDonald's Acarajé machen würde.
Ja, könnte man.
Wie kann eigentlich politischer Druck aufgebaut werden, frage ich mich.
Ja, ist eine schwierige Frage. Politischer Druck von hier aus ist, glaube ich, nochmal was anderes als politischer Druck im Land selbst. Ich glaube, man hat das hier ganz gut gesehen, in Hamburg zum Beispiel, bei den Recht auf Stadtbewegungen, dass durchaus was möglich ist, wenn man versucht, dran zu bleiben und Öffentlichkeit zu schaffen für bestimmte Themen. Also vieles, hast du ja vorhin schon angesprochen, ist ja im Land selbst gar nicht bekannt. Viele Dinge kriegen die Leute ja gar nicht mit, weil sie eben in den großen Medien gar nicht berichtet werden. Ich glaube, das wäre so der erste Schritt. Die brasilianischen sozialen Bewegungen, also diese Comités Populares, diese Bürgerinitiativen, die sich jetzt im Vorfeld der WM formiert haben, die betreiben massiv Öffentlichkeitsarbeit. Also die haben ein Dossier herausgegeben, in dem diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, ja, und auch Verletzungen des Rechts auf Wohnen in Würde eben dokumentiert werden. Das ist so, glaube ich, der erste Schritt, ne? Dass man irgendwie eine möglichst breite Masse informiert. Und dann gibt es verschiedene Aktionsformen, ne? Also was ja auch zum Teil geschehen ist, Streiks, Boykott, Form der direkten Aktion. Und dann gibt es zum Beispiel, ist auf dem runden Tisch entstanden, ein offener Protestbrief an Lula, der zwar nicht mehr Präsident ist, aber die WM ins Land geholt hat. Der war letzte Woche in Berlin zu einem Podiumsgespräch mit Frank-Walter Steinmeier und da wurde dieser Protestbrief, der eben auf dem runden Tisch entstanden ist, übergeben. Das ist natürlich vor allem ein symbolischer Akt erstmal. Also kann man sich jetzt nicht von versprechen, dass Lula jetzt nach Brasilien fährt und da groß Einfluss nimmt auf seine Nachfolgerin oder auf andere Entscheidungsträger. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen. Und dann glaube ich, kann man tatsächlich versuchen, auch an die Kommunalverwaltung heranzutreten. Also die sind nämlich diejenigen, die es umsetzen und die ziemlich weitreichend da auch Entscheidungsbefugnisse haben in der konkreten Umsetzung. Und da gibt es zum Beispiel in Rio von einer Favela, die schon ganz oft in der Bedrohung war, geräumt zu werden oder bei irgendeiner Olympiade auch schon mal irgendwie weichen sollte, die Villa Autódromo in Rio. Die haben zum Beispiel gemeinsam mit der Uni und mit einer Bürgerinitiative, die sich im Viertel gegründet hat, einen alternativen Stadtentwicklungsplan erstellt für ihr Stadtviertel, aber halt auch das, was außenrum passieren soll und den der Stadt vorgelegt. Das sind halt dann auch Möglichkeiten, ganz konkret Alternativen vorzuschlagen irgendwie. Ja, und von hier aus, glaube ich, ist halt, was Brasilien betrifft, vor allem wichtig, Öffentlichkeit zu schaffen. Ne? Also die Möglichkeit, dass die Leute auch hier wahrnehmen, das ist nicht einfach nur eine tolle WM, wo lauter fußballbegeisterte Brasilianer sich freuen, sondern da gibt es auch einen Haufen Probleme, die damit einhergehen. Und die haben auch was mit uns zu tun letztlich. Ne? Also was ich am Anfang schon gesagt habe, die neoliberale Stadtpolitik findet nicht nur in Brasilien statt.